Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Der Predigttext ist vielschichtig. Auf den ersten Blick ist er gar nicht so einfach zu verstehen und ehrlich gesagt auf den zweiten Blick auch nicht. Es gibt so viele Motive und Bilder darin, die ganz viele Anspielungen sind, auch auf andere Stellen in der Bibel, und es ist irgendwie gar nicht so einfach, das zu greifen. Und es werden viele, viele große Themen angesprochen, und das alles jetzt in diese Predigt zu packen, das wäre ein bisschen viel. Aber ich möchte trotzdem zentrale Motive genauer anschauen, und wer Lust hat, nochmal mehr über den Text zu erfahren, kann gerne nach dem Gottesdienst auch zu mir kommen. Aber jetzt erstmal zu dem. Um sich dem Text so ein bisschen zu nähern, ist es erstmal hilfreich zu schauen, okay, wohin spricht der Text? Also was ist die Situation? In welche Situation ist er geschrieben? Der Text wendet sich an Israel. Aber der genaue Zeitpunkt, wann es jetzt ist, ist gar nicht so leicht zu bestimmen, denn im Text selbst gibt es keine Anhaltspunkte und deswegen gibt es da verschiedene Theorien zu. Aber es gibt einen Konsens, und zwar: dieser Text ist maßgeblich von einer Erfahrung geprägt, nämlich der Erfahrung vom babylonischen Exil. Was ist jetzt dieses babylonische Exil? Das war ein sehr großer Einschnitt in der Geschichte von Israel. Damals kam ein riesiges Reich und griff Israel an. Von überall kamen Soldaten und haben das Land erobert. Sie haben Städte Stück für Stück gewonnen, haben das Land weggenommen, haben Familien entzweit und dann Menschen weggeschleppt. Und dieses Reich, das war Babylon. Babylon war zu der Zeit eine Weltmacht und Israel hatte keine Chance, sich dagegen zu wehren. Und so wurde Israel Stück für Stück unterworfen und ganz am Ende auch Jerusalem erobert. Und der Höhepunkt oder der Höhepunkt der Tragödie war für Israel, dass der Tempel zerstört wurde. Der Tempel in Jerusalem, das war der Ort, wo Israel Gott begegnen konnte. Das ist der Ort, wo Gott gegenwärtig war. Und dieser Ort war jetzt verloren und zerstört. Und obendrauf mussten die Israeliten aus ihrem Land weg. Sie wurden verschleppt nach Babylon, in die Stadt, und wurden dort versklavt. Sie mussten fremden Herrschern dienen, wurden ausgebeutet, sie wurden geschlagen und klein gehalten. Sie lebten im Exil. Das ist dieses babylonische Exil, und Israel litt unter dieser Fremdherrschaft. Sie waren Babylon vollkommen ausgeliefert. Und insgesamt ist dieses ganze Exil eine traumatische Erfahrung für das Volk. Und es prägt das Volk. Und es wirkt sich auch auf die Leute aus, und die Israeliten in der Zeit haben vielleicht auch ganz unterschiedlich darauf reagiert. Die Erfahrung hat ihr Bild von Gott geprägt. Manche haben aufgehört, auf Gott zu vertrauen. Sie denken sowas wie: wie kann Gott sowas zulassen? Ich brauche diesen Gott nicht. Oder wie soll ich ihm nach der Erfahrung noch vertrauen? Andere haben an den Verheißungen, also an den Versprechen Gottes festgehalten. Sie haben gesagt: ich verstehe es nicht, Gott, du hast gesagt, wir sollen als Israel Segen sein für alle Nationen. Wir sollen frei sein, und jetzt sind wir hier gebunden in Babylon. Wo bist du, Gott, in all dem? Ich weiß, du bist gut, aber wie kann das alles geschehen? Kennst du solche Gedanken? Manche von euch haben Erfahrungen gemacht, die sind einfach nicht zu verstehen. Warum hat Gott nichts gemacht? Warum hat er nicht eingegriffen? Ich weiß es nicht. Manche von euch haben für etwas lange gebetet, auf Gott vertraut, und es kam trotzdem anders als gehofft. Wie soll ich beim nächsten Mal wieder vertrauen? Manche von euch halten an den Verheißungen Gottes fest, aber es ist doch immer irgendwie schwer zu verstehen, wie in all dem, was passiert, da noch Gottes Wirken passieren soll, Gott am Ende durchkommen soll. Manchmal wirkt es schwer zu glauben. Ich weiß, du bist gut, Gott, aber wo bist du? Wie kann das alles geschehen? Und vielleicht hast du auch alles davon erlebt. Und genau in diese Situation spricht der Text. In die Erfahrung von Leid, von Unverständnis, von Gefangenschaft. Ich lese nochmal einen Teil. Der Text spricht: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihn zum Preise. Hier spricht also einer, der von Gott gesalbt ist, mit dem Heiligen Geist. Und im Hebräischen ist der Gesalbte der Messias. Also hier tritt der Messias auf. Und er wird befähigt von Gott mit seinem Geist, um was zu tun? Um denen, die sich gerade elendig fühlen, denen will er gute Botschaft bringen. Und denen, deren Herz gerade zerbrochen ist, das Herz wieder, will er wieder heilen, das will er verbinden. Denen, die gefangen sind, verkündigt er Freiheit. Und die, die gebunden sind, sie sollen frei sein. Ja, er kommt, um die Trauernden zu trösten, ihnen Freudenöl statt Trauer zu geben. Statt eines betrübten und belasteten Geistes gibt er neue Kleider, neue Perspektive, Schönheit. Er richtet sie auf und er macht sie zu Bäumen der Gerechtigkeit. Dafür ist also der Messias durch den Heiligen Geist befähigt und gesandt. Und er ist zu Israel gesandt, aber auch zu uns. Hier hat der Text mehrere Dimensionen. Und das ist oft so bei prophetischen Texten. Sie sprechen in eine konkrete historische Situation, aber sie weisen auch darüber hinaus auf eine größere Realität hin. Eine Realität, in der wir uns auch befinden, die uns alle betrifft. Ganz konkret auch unser Leben heute. Denn auch wir befinden uns im Exil. Jesus sagt, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt als Christen. Wir sind an einem Ort, in dem wir eigentlich gar nicht gehören. Und auch wir werden immer wieder von fremden Herrschern bestimmt. Wir leben in einer Welt, die von der Sünde beherrscht ist. Und damit will ich jetzt nicht sagen, die Welt da draußen ist schlecht und wir sind gut, sondern es geht mir darum zu sagen, wir sind alle davon betroffen. Es geht nicht darum, den Finger zu zeigen, es geht darum zu erkennen, in was für einer Situation wir uns befinden. Es betrifft mich und es betrifft dich. Was meine ich also mit dieser Fremdherrschaft der Sünde? Ich meine, dass wir damit ganz selbstverständlich aufwachsen. Es ist ein bisschen wie bei einem Kind, das nicht bewusst die Sprache seiner Eltern lernt. Es tut es automatisch, indem es mit seinen Eltern lebt und auf sie hört und ihnen zuhört. Es entscheidet sich nicht dafür, genau diese Muttersprache zu sprechen. Es will nicht genau das lernen und es hat eigentlich auch gar kein Mitspracherecht. Es bekommt die Sprache einfach von Anfang an mitgegeben. Und so lernt es, in dieser Sprache zu leben und zu denken und zu handeln. Und genauso ist es bei uns mit der Sünde. Es muss uns niemand beibringen, wie man egoistisch ist. Keiner muss uns zeigen, wie ich mich mit anderen vergleiche und wie ich neidisch sein kann. Keiner muss uns zeigen, unser Handeln zu rechtfertigen. Nee, das können wir schon von ganz allein. Keiner muss uns zeigen, wie wir auf unser Recht bestehen können und unseren eigenen Vorteil suchen können. Wenn es hart auf hart kommt, dann sind wir doch schnell ganz bei uns. Und es kommt so von alleine, das ist irgendwie so natürlich in uns, ganz ohne Anstrengung. Weil wir lernen es von Anfang an. Und anstrengend ist es aber andersrum. Anstrengend ist es zu sagen, ich will geduldig sein mit meinem Mitmenschen. Anstrengend ist es, mit anderen liebevollen umzugehen. Ja, es ist hart, es ist wirklich hart, andere zu lieben. Gerade wenn es uns auch was kostet. Also anders zu handeln als das, was uns in der Welt mitgegeben wird, das ist hart. Und darin zeigt sich aber unsere Bestimmtheit, diese Herrschaft, unter der wir stehen. Ja, das ganz Natürliche ist, dass wir eben so handeln. Das, was uns leicht fällt, ist an uns selbst zu denken. Das, was uns schwerfällt, ist, andere zu lieben. Und das zeigt, dass die Welt uns automatisch prägt. Und vielleicht nochmal ein anderes Beispiel ist, es ist wie, als würden wir die ganze Zeit in einem Raum voll Rauch sein. Wir können gar nicht anders, als diesen Rauch einzuatmen. Und das ist keine bewusste Entscheidung, aber der Rauch betrifft uns trotzdem. Das ist Passivrauchen. Und er schadet uns auch. Also wir sind von Anfang an beeinflusst von diesem Rauch. Er macht uns krank, er macht uns schwach. Wir sind fremdbestimmt. Wir sind gefangen in unseren eigenen Wegen und wir kommen da nicht von alleine raus. Und in diese Situation kommt dieser Messias. Und Jesus hat auch schon mal über diesen Text gepredigt und er predigt die kürzeste Predigt, die ich kenne. Und zwar macht er es so, er liest nochmal ein paar Verse aus dem Text vor. Er sagt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und dann sagt er, das ist heute erfüllt. Fertig. So kann man es auch machen, so hätte ich es gerne auch gemacht, aber ich bin nicht Jesus und Jesus hat es hat damit eine klare Aussage getroffen. Er hat damit wenig gesagt, aber so viel. Er hat gesagt, ich bin der Messias, der hier in diesem Text verheißen ist. Ich bin gekommen, um das alles zu erfüllen. Jesus ist gekommen, den Elenden die gute Botschaft zu bringen. Und er ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Und er ist gekommen, um Gefangene frei zu machen. Wie macht er das? Im Jesaja-Buch gibt es noch eine weitere Stelle, wo diese Messias-Figur auftritt. Und das ist in Jesaja 53. Auch da möchte ich nochmal kurz einen Ausschnitt lesen. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist krass. Jesaja spricht 500 Jahre vor Jesus diese Worte und macht deutlich, was Jesus getan hat. Jesus, der Sohn Gottes, der von Anfang an im Himmel war, kam auf die Erde, hat den Himmel verlassen und wurde zum Sklaven. Er wurde verachtet, er wurde krank, er hat gelitten und er starb am Kreuz. Und das tat er stellvertretend für uns. Stellvertretend heißt an unserer Stelle, er hat das getragen, was uns gefangen hält, was uns von Gott trennt, was uns klein macht. Ja, er wurde verachtet. Seine Gestalt war so unansehnlich, dass man ihn nicht mal mehr anschauen wollte. Die Menschen haben sich von ihm abgedreht. Er wurde verachtet und beschämt. Und damit nahm er deine Scham auf sich. Alles, wo du dich schämst, wo du dich selbst verachtest, sei es, weil du es etwas falsch gemacht hast oder weil andere dir etwas angetan haben oder Lügen über dich erzählt haben. Er ist verachtet worden. Er hat sich beschämen lassen, damit du frei sein kannst davon. Er hat sich erniedrigt, damit du erhobenen Hauptes gehen kannst. Und er war voller Schmerzen und Krankheit. Er hat beides auf sich genommen. Er hat es getragen, damit wir frei sein können von Krankheit und von Schmerzen. Und ja, manchmal passiert es ganz konkret heute direkt, dass durch ein Gebet Schmerzen gehen und Krankheit gehen. Aber manchmal passiert es auch nicht. Aber was wir wissen dürfen mit Gewissheit, ist, dass wir eines Tages ohne Krankheit und ohne Leid leben dürfen. Jesus hat die Welt befreit und er ist gekommen, um die Welt neu zu machen. Und er hat alle Krankheit und alles Leid auf sich genommen, damit wir am Ende bei Gott sein dürfen in der Ewigkeit wo es kein Leid mehr gibt und wo es keine Krankheit mehr sind. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, und er trug unsere Sünde. Und die Sünde ist das Getrenntsein von Gott. Er ist ans Kreuz gegangen und er hat den Zustand, in dem wir uns befinden, der sich auf unser Handeln auswirkt, dieses von der Sünde bestimmt sein, dieses Tun, was wir eigentlich nicht wollen, das hat er getragen. Am Kreuz ruft Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist der Moment, wo er trägt, was uns eigentlich prägt, nämlich er trägt die Gottverlassenheit. Er trägt die Strafe für unsere Sünde, damit wir Frieden mit Gott haben dürfen. Das hat Jesus getan und er tat es nicht durch Macht und Gewalt, sondern indem er sich hingegeben hat. Wie können wir also darauf reagieren? Bitte vertraue auf ihn. Gib dich ihm ganz hin. Erkenne an, dass du ihn brauchst und nimm an, was er für dich getan hat. Gib ihm deine Schuld und empfange einen Frieden. Gib ihm deine Scham und empfange seine Herrlichkeit. Gib ihm deinen Schmerz und empfange seine Heilung. Und vielleicht bist du von Gott enttäuscht worden. Und wenn du Leid durchmachen musstest, das du nicht verstehen kannst und das nicht zu verstehen ist, dann will ich dir sagen, Jesus ist es nicht egal. Er ist gekommen und hat sich hingegeben, damit die Trauernden Trost finden werden. Er möchte auch dir in deinen Fragen und in deinem Leid begegnen. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Du darfst ihn anklagen, du darfst ihm das Leid hinwerfen, du darfst sagen, wie ungerecht das alles ist und wie wenig das zu verstehen ist. Und es ist für ihn nicht zu viel. Er kann es tragen und er hat es schon getragen. Und vielleicht bekommst du keine neue Antwort oder es bleibt immer noch schwer zu verstehen, aber vielleicht bekommst du dafür eine Begegnung. Eine tiefere Erkenntnis von der Liebe Gottes, die er für dich hat. Vielleicht verändert sich deine Situation äußerlich nicht, aber deine Perspektive innerlich. Vielleicht merkst du, wie Gott dir nahe ist und dich stärkt und dir hilft, damit umzugehen. Und wenn du Gebundenheit erlebst, dann will ich dir sagen, wenn da etwas in deinem Leben ist, das du schon lange aufhören willst, aber du kommst nicht davon los, du fällst immer wieder zurück, wenn du merkst, dass du eigentlich die Kontrolle schon lange verloren hast, dass du nur noch beherrscht wirst, dann bleib damit nicht allein. Dann geh zu Jesus und bete zu ihm, aber such dir auch Menschen und erzähl ihnen davon. Vertrau dich ihnen an und geh mit ihnen durch den Weg. Lass sie dich begleiten in den Weg der Freiheit. Und dafür sind wir auch da als Gemeinde. Also sucht euch wirklich Leute dafür. Und egal, was du auch sonst gerade erlebst, ich möchte dich einladen, vertrau auf ihn. Gib dich ihm, der alles für dich gegeben hat, ganz hin. Lass ihn dein Leben bestimmen und hör auf, es selbst in der Hand haben zu wollen. Und es gibt noch eine weitere angemessene Reaktion auf das, was Jesus getan hat. Der Predigtext macht das deutlich. Der Messias, der kommt, um die Israeliten zu befreien und zu befähigen. Sie werden zu Bäumen der Gerechtigkeit. Sie bekommen neue Kleider, nämlich priesterliche Kleidung. Also da gibt es immer den Turban und Gewand des Ruhmes. All das sind priesterliche Kleidung und das macht klar, was die Berufung ist, die die Israeliten bekommen, nämlich sie sollen Priester sein für die Nationen. Das heißt, sie sollen Mittler sein zwischen Gott und Mensch und ein Segen werden für die anderen. Und als Nachfolger Jesu sind wir auch in dieser Tradition. Wir sind berufen, seinen Weg zu gehen. Wenn du Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist und dann hast du auch diese Sendung, die Jesus hat. Du bist berufen und gesandt, Jesus nachzufolgen und mit seiner Hilfe seinen Auftrag weiterzuführen. Deswegen möchte ich ganz konkret fragen, wo kannst du gute Botschaft bringen? Wo kannst du gerade Herzen verbinden? Wo kannst du Freiheit bringen? Wie kannst du Menschen unterstützen? In deiner nächsten Woche, wie kann das konkret werden? Wo kannst du die frohe Botschaft bringen? Wo kannst du trösten? Wo kannst du Freiheit bringen? Setz dich dafür ein, dass Menschen um dich herum geistlich gestärkt werden. Bring Menschen zusammen. Lad jemand ein. Hilf ihnen emotional. Mach Mut, sprich Leben. Und das kann auch bedeuten, dass du Menschen so hilfst, dass es dich selbst was kostet. Vielleicht finanziell oder durch praktische Arbeit, durch Zeit und durch Kraft. Es darf dir auch was kosten, Jesus nachzufolgen. Denn er hat sich dich alles kosten lassen. Und egal wie konkret deine Hilfe aussieht, es ist wichtig, dass du im Leben der Menschen um dich herum involviert bist. Investier dich in Menschen. Lern sie kennen und hör ihre Sorgen und Probleme. Teil ihre Freude, teil Leben. Erst da, wo wir Wege mit Menschen gehen, können wir dann auch konkret umsetzen, wozu Jesus uns berufen hat. Was Jesus uns vorgelebt hat. Und ich predige das auch zu mir selbst. Und deswegen möchte ich sagen, vertrau Jesus neu. Gib dich ihm ganz hin. Und glaub nicht, dass du alles aus dir heraus tun kannst. Dass du es aus deiner Kraft machen kannst, dass du jetzt sagen musst, okay, na gut, dann mache ich es jetzt richtig, ich habe es verstanden. Nein, du brauchst Jesus auch dafür. Und du kannst dich nicht lossagen, sondern du bist bedürftig und du brauchst den Heiligen Geist. Also bitte ihn darum, dich zu verändern. Stell dich ihm zur Verfügung. Und es wird unbequem werden und es ist nicht immer leicht, aber Jesus ist es wert. Amen.